Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Ohne die philippinischen Krankenschwestern gehen wir unter, sagt der Leiter eines Krankenhauses in Köln. Wird das Fachkräfteeinwanderungsgesetz daran etwas ändern? Eines unserer Themen. Nur mit Quote oder was? Frauen in hohen Führungspositionen sind nur ein klein wenig leichter zu finden als die Nadel im Heuhaufen. Wir stellen in einer Reihe Ideen vor, wie das anders werden kann. Heute zwei Frauen, die sich einen Führungsjob teilen. In Deutschland fehlen nicht nur Ärztinnen und Ingenieure, sondern auch etliche Fachkräfte, die eine Berufsausbildung gemacht haben. Bislang mussten es Pflegende oder Handwerker aus Nicht-EU-Staaten jedoch nachweisen, dass sie einen Beruf haben, in dem Mangel herrscht. Und es wurde erst geprüft, ob nicht doch ein Deutscher oder zumindest ein EU-Bürger den Job noch machen könnte. Das wird sich übermorgen ändern. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird sich das ändern. Wer einen Job sucht, darf für bis zu 6 Monate ins Land. Ist das die Lösung? Bevor wir das gleich abklopfen, sehen wir am Beispiel eines Krankenhauses in Köln, wie groß das Problem überhaupt ist. Das Antonius-Krankenhaus könnte ohne die aufwendig und teuer von den Philippinen geholten Pflegerinnen und Pfleger dicht machen. Andrea Luck.
Michelle Tejereso ist eine von insgesamt 17 Krankenschwestern, die das Antonius-Krankenhaus in Köln in diesen Monaten nach Deutschland holt.
Im Moment, ich bin Pflegehelferin hier in Station Norbert und ich mache die Zimmerpflege, die vorbereitet für die Essen mit den Patienten und ich habe ein Training auch mit den Krankenschwestern arbeiten.
4 Schwestern kamen im Dezember, 2 im Januar, 11 weitere folgen noch. Das Krankenhaus hat eine Vermittlungsagentur eingeschaltet, auf eigene Kosten. Denn mit heimischen Kräften kann es die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen. Was einfach klingt, Fachkräfte nach Deutschland zu holen, ist ein monatewährendes Geduldsspiel für Pflegedirektor Klaus-Dieter Becker.
Die Haupthürden sind eigentlich in der Langwierigkeit dieser formalen Prozesse.
Etwa ein Jahr hat Becker gebraucht, um die Wege im Behördendschungel zu erkunden.
Es geht so los, dass der Interessent im Ausland einen Arbeitgeber finden muss, der bereit ist, nur nach telefonischer Rücksprache, weil meistens eine Einreise noch nicht möglich ist, einen Arbeitsvertrag ins Ausland an diesen Bewerber zu schicken.
Dann folgt ein Marathon über diverse Ämter, um weitere Unterlagen zu beschaffen. Wenn alles beisammen ist, kann der Bewerber in seinem Heimatland ein Visum für Deutschland beantragen und, wenn alles gut geht, einreisen. Schon früher hat das Antonius-Krankenhaus Pflegekräfte aus dem Ausland geholt, aber das waren immer Einzelfälle. Als Bundesgesundheitsminister Spahn im vergangenen Jahr die Pflegekraftuntergrenzenverordnung verändert und verschärft hat, änderte das Krankenhaus seine Strategie und wandte sich an die Vermittlungsagentur. Die Pflegekraftuntergrenzenverordnung legt fest, wie viel Pflegepersonal auf bestimmten Stationen eines Krankenhauses vorhanden sein müssen. Eigentlich eine gute Sache, sagt Pflegedirektor Becker. Aber
wenn die zu einem Zeitpunkt kommt, von dem man in der Politik weiß, die Forderungen, die gestellt wird, können die Häuser gar nicht erfüllen, dann ist das ein bisschen zynisch. Und wenn zeitgleich Programme fehlen, um möglicherweise dem Krankenhaus die Chance zu geben, die Stellen auch zu besetzen, dann ist es nochmal zynisch.
Dem Krankenhaus blieb nichts anderes übrig, als im Ausland aktiv zu werden. Die Krankenschwestern aus den Philippinen, wie Michelle Tejereso, arbeiten zunächst mal als Pflegehelferinnen. Um Defizite für die Anerkennung ihrer ausländischen Berufsausbildung wettzumachen, können sie eine Kenntnisprüfung ablegen in einem theoretischen und einem praktischen Teil. Oder sie können einen sogenannten Anpassungslehrgang besuchen. Michelle Tejereso wird die Kenntnisprüfung machen, wenn es mit dem Deutschen noch ein bisschen besser klappt. Auch für ein Sprachtraining sorgt das Antonius-Krankenhaus und
man muss natürlich gucken, wo können die wohnen. Wir haben kein Wohnheim. Das heißt, wir haben dann Wohnungen angemietet hier in Köln als Antonius-Krankenhaus und vermieten die dann weiter an die philippinischen Kollegen. Das ist eine und dann muss man natürlich die ganzen Behördengänge machen, Visumverlängerung, Krankenkasse, die können sich ja hier jetzt noch gar nicht aus. Man muss mit denen ein Konto eröffnen und so die einfachen Dinge halt eben zeigen.
Auf welche Summe sich die Kosten für die Vermittlung und die Betreuung belaufen, hat Pflegedirektor Becker nicht ausgerechnet. Die Krankenschwestern holt das St. Antonius aus den Philippinen, weil dort mehr Schwestern ausgebildet werden, als das Land selbst braucht. Es droht also kein Braindrain. Und Becker ist mit der Leistung und der Integration der Filipinas bisher sehr zufrieden.
Der Aufwand ist hoch, aber die Alternative wäre Untergehen.
Wenn das Antonius-Krankenhaus die Pflegekraft-Untergrenzenverordnung nicht erfüllen kann, müsste es mittelfristig schließen, sagt Pflegedirektor Becker. Und auch in das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz von Jens Spahn setzt er kaum Hoffnung. Es soll die Verfahren vereinfachen und beschleunigen.
Ich bin da sehr, aufgrund der Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sehr, sehr vorsichtig, was tatsächlich dann nachher bei uns ankommt in der Praxis.
Also da schwingt schon viel Skepsis mit, ob das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wirklich alles zum Besseren dreht. Ich habe vor der Sendung darüber auch mit Bettina Offer geredet. Sie ist Rechtsanwältin und sie berät schon lange zuwanderungswillige Fachkräfte und auch die Unternehmen, die sie haben wollen. Und Bettina Offer hat gesagt, rechtlich war auch in der Vergangenheit schon vieles möglich, aber die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen waren mit den zunehmenden Anfragen oft überfordert.
Also vieles war auch in der Vergangenheit schon rechtlich möglich. Bei den Ausländerbehörden, die ja sehr föderal im Prinzip auf Ebene der Kommunen eingerichtet sind, da war es relativ schwierig, entsprechend mitzuwachsen. Und bei den Auslandsvertretungen ist es natürlich noch einmal schwieriger, denn das Auswärtige Amt muss natürlich um die 280 Auslandsvertretungen in unterschiedlichen Ländern betreuen. Und da ist das Wachsen dann noch einmal schwieriger als föderal in Deutschland.
Also Sie haben gesagt, gesetzlich war die Lage bislang gar nicht so katastrophal, aber an der Umsetzung scheitert es dann oft. Jetzt ändert sich ja das Gesetz. Reicht das denn? Oder bleiben die Bausteine oder die Hindernisse, die Sie gerade beschrieben haben, die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen genauso unterbesetzt und überfordert wie bisher?
Ja, das gilt es natürlich abzuwarten. Zum einen hat der Bundesgesetzgeber jetzt mit dem neuen Gesetz auch die Länder aufgefordert, an der Behördeninfrastruktur zu arbeiten. Also die Länder sind aufgefordert, zentrale Ausländerbehörden zu schaffen. Leider greift es nicht ganz so, wie der Bund sich das gewünscht hat und auch wie wir uns das für unsere Arbeitgeber wünschen würden. Also es sind bisher nur wenige Bundesländer, die gesagt haben, dass sie tatsächlich zentrale Behörden einrichten wollen. Da hat Nordrhein-Westfalen sich schon ganz früh dazu bekannt und hat gesagt, das ist eine tolle Idee, die wir da in Berlin hatten. Wir machen das. Schleswig-Holstein auch. Wohingegen andere Bundesländer da sehr zögerlich sind. Also was mich sehr traurig macht, ist beispielsweise, dass Hessen sich der Idee bislang noch verweigert. Ich selber sitze ja in Frankfurt. Aber auch von Bayern und Baden-Württemberg, was ja auch sehr industriestarke Länder sind, die eben auch in der Fachkräftemigration eine Rolle spielen, kommen da bisher sehr zurückhaltende Signale. Das ist sehr schade. Ich muss allerdings noch dazu sagen, es war in der Vergangenheit in der Fachkräftemigration für Hochqualifizierte, also für Menschen mit einem Studienabschluss, schon sehr vieles möglich. Da waren wir tatsächlich sehr gut aufgestellt, wo es eben gehapert hat. Und das ist ja im Vorbeitrag auch schon durchgeklungen, ist bei beruflich gebildeten Fachkräften, bei insbesondere im Pflegebereich, da sind die Prozesse extrem langwierig gewesen. Und ob sich das bessern wird, bleibt tatsächlich abzuwarten.
Womit viele dieser Menschen ja immer wieder vor die Wand laufen, ist die Anerkennung ihrer Abschlüsse. Wird sich jetzt daran irgendetwas ändern?
Ja und nein. Also es ist nach wie vor so, dass das Erwerbsmigrationsrecht, das Fachkräftemigrationsrecht darauf setzt, dass die Fachkraft, die herkommt, tatsächlich einen vergleichbaren oder einen anerkannten Abschluss hat. Also wir wollen von unseren Qualitätsstandards nicht abweichen. Das ist ja eigentlich auch eine gute Entscheidung. Man muss sich das so vorstellen, wir haben in Deutschland etwa über 1.000 oder um die 1.500 für die Anerkennung zuständigen Stellen, weil eben unsere Berufe teilweise eben auch föderal organisiert sind. Deswegen ist es ein Flickenteppich. Was die Bundesregierung schon angestoßen hat, ist beispielsweise bei der Bundesagentur für Arbeit die Servicestelle berufliche Anerkennung, die eine Pilot- und Lotsenfunktion haben soll und eben ausländischen Fachkräften dient, die für sie zuständige Stelle zu finden. Was sie eben die Bundesregierung ebenfalls neu jetzt ab dem 1.3. durch das Gesetz eingeführt hat, ist ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Da ist der erste Ansprechpartner die Ausländerbehörde. Ob und wie das wirkt, werden wir abwarten müssen. Also grundsätzlich passiert aber viel und das ist, denke ich, das richtige Signal. Es wird sicherlich nicht ab dem 1.3. alles super klappen, Aber ich denke, wenn man jetzt ein bisschen Geduld mitbringt und auf die nächsten 1-2 Jahre guckt, werden sicherlich die Infrastrukturen in den Behörden verbessert werden und es wird sicherlich viel passieren. Davon gehe ich aus.
Was ist denn, wenn ein Unternehmen sagt, mir ist egal, welchen formalen Abschluss der hat oder diejenige hat, der passt zu uns, der kann was. Das Unternehmen kann sich nicht über den Mangel an formaler Qualifikation oder an Gleichwertigkeit hinwegsetzen, oder?
Naja, das kommt darauf an. Also wir haben schon seit Jahren Unternehmen betreut, die gesagt haben, wir haben unserer Tochtergesellschaft im Ausland, beispielsweise China, weil da ja eben das Bildungssystem doch sehr anders war und teilweise auch erst in den letzten Jahren angeglichen worden. Wir haben Mandanten, die sagen, wir haben eine Tochtergesellschaft in China, da arbeitet ein Mitarbeiter von uns seit 15 Jahren, der hat aber im Prinzip nur eine Grundschulausbildung. Aber der ist gut, wir haben ihn seit 15 Jahren auf der Stelle und der kann was und der soll jetzt mal für 3 Jahre nach Deutschland kommen. Das war auch in der Vergangenheit kein Problem, dass er eben da sozusagen im Ausland eine spezielle unternehmensspezifische Kenntnisse erworben hat. Also das konnte man auch in der Vergangenheit schon ausbilden. Schwieriger ist es natürlich in Sachen, die eine darüber hinausgehende Zulassung bedürfen. Ich kann nicht jeden einfach in die Pflege lassen. Was jetzt möglich ist, und das ist auch neu, ist, dass wir eben beruflich gebildete Fachkräfte entweder schon direkt in die Ausbildung hierher holen, also beispielsweise, wenn die Unternehmen sagen, wir kriegen keine Auszubildenden, sie können jetzt weltweit suchen. Wir können jetzt auch tatsächlich junge Menschen aus dem Ausland herholen und sagen, wir bilden dir einen Ausbildungsplatz an. Das ist neu, das gab es vorher in dieser Form nicht. Was auch neu ist, ist, dass Personen, die eine gewisse Berufserfahrung oder Qualifikation mitbringen, aber eben keine Vollqualifikation, hier in Deutschland schon im Helferbereich eingestellt werden können, während sie die Qualifizierungsmaßnahmen machen. Da kann der Arbeitgeber sagen, okay, ich hole ihn her, ich stelle ihn schon mal als Helfer ein, ich suche mir einen Platz in einer Qualifizierungsinstitution. Es ist ein bisschen Aufwand dabei, aber man kann das jetzt eben möglich machen vom Recht her.
Also es hört sich so an, als sei das rechtlich alles auf einem sehr guten Wege und das ist der Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt muss man in der Praxis nochmal abwarten, ob die Kommunen, ob die Ausländerbehörden, die oft ein bisschen überfordert waren, ob die quasi Schritt halten können mit der neuen Rechtsprechung oder der neuen Rechtslage, besser gesagt. Wo müsste denn noch nachgebessert werden aus Ihrer Sicht?
Da haben Sie gerade schon ein gutes Stichwort gesagt, Rechtsprechung. Wenn die Behörden jetzt mal eine Fehlentscheidung treffen und niemand ist unfehlbar und einen Antrag ablehnen, dann hat im Prinzip nur der Zuwanderungswillige die Möglichkeit, hier den Rechtsweg zu bestreiten. Und das tun die Fachkräfte nicht. Die gehen dann lieber nach Kanada oder in die USA zur Konkurrenz oder auch nach Holland oder nach England. Und der Arbeitgeber, der schon vorinvestiert hat, bleibt im Prinzip auf den Kosten sitzen und hat keine Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Behörde anzugehen. Und das ist der eigentliche, das ist das, wo ich noch mir eine Nachbesserung so in den nächsten Jahren wünschen würde. Denn wenn die Arbeitgeber nicht das Gefühl haben, sie können dort verlässliche Entscheidungen auch im Zweifel einklagen und fordern von den Behörden, dann ist das natürlich in gewissen Grenzen ein riskantes Unterfangen.
Sagt Bettina Offer, die als Rechtsanwältin auf die Beratung von zuwanderungswilligen Fachkräften und suchenden Unternehmen spezialisiert ist.
Nur mit Quote oder was? Wie gelangen Frauen in Führungspositionen?
Es gibt kaum noch einen deutschen Konzern und auch keine deutsche Universität, die nicht explizit das Hohelied der Frauenförderung singen. Und je höher die Positionen sowohl an Unis als auch an Unternehmen, desto weniger Frauen tauchen trotzdem auf. Immer noch. Selbst in der deutschen Start-up-Szene sind Männer weitgehend unter sich und Frauen können Investoren nur selten von ihren Ideen überzeugen. Wie gelangen also mehr Frauen in Führungspositionen? Wir schauen uns in einer Serie an, was dazu bereits an Ideen umgesetzt wird. Jobsharing zum Beispiel. In Führungspositionen sehr selten, aber Stefanie Gebert hat mit 2 Frauen gesprochen, die sich bei der Deutschen Bahn einen Führungsjob teilen.
Also vor 9 bin ich nicht zu Hause im Normalfall.
Carola Garbe nimmt einen Schluck vom Mineralwasser und atmet tief durch. Es ist früher Abend und die 54-Jährige hat schon einige Konferenzen hinter sich gebracht. Denn es ist Montag und damit Übergabetag. Das heißt, sie übergibt den Staffelstab für die kommende Woche an die 10 Jahre jüngere Katharine Marie Koffnet. Gemeinsam leiten beide Frauen seit 2 Jahren die Personalabteilung der DB Netz AG für den Regionalbereich Ost. Sie sind verantwortlich für rund 5000 Mitarbeitende und direkt dem Vorstand unterstellt. Um die Arbeit zu teilen, dabei auch das Pensum bewältigen zu können, hat sich das Duo ein spezielles Modell überlegt, erzählt Kofnit.
Für uns war ziemlich schnell klar, eine 50-50-Aufteilung ist nicht praktikabel, weil man braucht einen Übergabetag, um eben sicherzustellen, dass keine Themen verloren gehen, dass man auch ausreichend Zeit hat, die sogenannten Zwischentöne zu besprechen, also zwischenmenschliche Aspekte, die Sie nicht in Protokollen oder in Agenden von Terminen wiederfinden. Und deswegen haben wir uns für dieses Modell entschieden.
Soll heißen, beide arbeiten 60%. Eine Woche ist Katharine Marie Kofnit zuständig, in der nächsten Carola Garbe plus die montägliche Übergabe. Der Grund für die Entscheidung zum Jobsharing war der Wunsch, mehr Zeit für Privates zu haben und gesund zu bleiben, erzählt Garbe.
Wenn nicht so ein paar Einschläge um mich rum gewesen wären, hätte ich mich vielleicht auch nicht hinterfragt. Nach der zweiten Beerdigung habe ich gedacht, okay, was machst du hier eigentlich? Und das war so der Moment, es zu ändern.
Ähnlich erging es ihrer Kollegin Kofnit. Beide baten beim Vorstand um die Arbeitsteilung und die bekamen sie auch, zunächst auf ein Jahr zur Probe. Von Vorteil war für die beiden Managerinnen, dass sie sich vorher aus dem Arbeitskontext kannten. Trotzdem braucht es großes Vertrauen, sagt Katharine Marie Kofnit. Vielleicht ein Grund, weshalb es zwar viele weitere Jobsharing-Tandems bei der Deutschen Bahn gibt, die allerdings nur mit Frauen besetzt sind.
Sie müssen Macht abgeben können, sie müssen loslassen können. In unserem Modell ist es ja zum Beispiel so, dass ich eine Vorstandsvorlage vorbereite, aber Carola sie in der Folgewoche beim Vorstand vorstellt und im Zweifel die Lorbeeren alleine erntet. Damit müssen sie klarkommen. Das ist möglicherweise bei Frauen ein geringeres Thema als bei Männern.
Carola Garbe gibt zu, dass auch sie zunächst Probleme mit dem Loslassen hatte. Schließlich war die Topmanagerin vor dem Jobsharing 6 Jahre lang allein in der Führungsrolle. In dieser Zeit habe sie viele einsame Entscheidungen getroffen, erzählt sie. Und genau hier sieht Garbe einen weiteren Pluspunkt der Arbeitsteilung.
Der Vorteil an dieser Sharing-Variante ist ganz klar, dass man immer einen eigenen Coach hat. Man hat jemanden, der einen hinterfragt. Das macht niemand im normalen Job mit Ihnen noch. Ich möchte das nie wieder missen.
Ihr habe das Mut und viel Freiheit gegeben, sagt Garbe und glaubt, der Einstieg für Frauen ins höhere Management wird leichter, wenn sie merken,
hey, du bist zu zweit, du bist nicht alleine. Da macht sich Führung noch mal einfacher und man ist sich sicherer, hat jemand zum Reden. Und diese Angst, die viele ja haben, weshalb die Frauen nicht in oberen Führungsetagen ankommen, sagen, weißt du, nee, also deswegen Stress tue ich mir nicht an. Das merzt es vollkommen aus, das Modell.
Deshalb profitiere auch der Arbeitgeber. Er könne mit flexiblen Arbeitszeitmodellen punkten bei gut ausgebildeten Frauen und Männern. Denn das haben die beiden Vorreiterinnen auf ihren vielen Vorträgen über das Jobsharing auch festgestellt. Der Wunsch nach einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist bei beiden Geschlechtern inzwischen groß. Und Interessierte verzichten dafür auch gerne auf hohe Einkommen, ist Carola Gabel überzeugt.
Also ja, man hat weniger Geld. Also wir haben Geld gegen Lebenszeit getauscht. Man muss einfach im Leben wissen, was einem wichtiger ist. Das ist das gleiche Thema wie mit Karriere. Und ist denn Karriere ein 60-Stunden-Tag und seine Kinder einem Kindermädchen zu überlassen? Ja, kann es sein, aber das wird es nicht für alle Frauen auf dieser Welt sein. Und es muss einfach Varianten für alle geben.
Viele Betriebe suchen händeringend Mitarbeiter und Lehrlinge. Das haben wir gerade gehört. Viele Schüler hingegen suchen auch händeringend einen Ausbildungsplatz, haben aber keine Chance, weil ihre Noten mies und ihre Grundkenntnisse bescheiden sind. Sie brauchen oft mehr Zeit, mehr Hilfe und auch ein Reinschnuppern in die Praxis. Deshalb gibt es in Hamburg jetzt sogenannte Praxisklassen, demnächst in jeder Stadtteilschule. So heißen in Hamburg die ehemaligen Gesamtschulen. Thomas Sambol hat eine Praxisklasse im Norden der Hansestadt besucht.
Ich höre mein eigenes Wort kaum. Mach das bitte leise, das macht ja am Arbeitsplatz ja auch.
Mit der kleinen silbernen Tischglocke auf seinem Pult macht Lehrer Thomas Schrader seinen Schülerinnen und Schülern klar, dass es ihm viel zu laut ist im Klassenzimmer. Solche Glocken kennt man aus Hotels, Restaurants oder Großküchen, aber nicht aus der Schule. Doch in diese besondere 10. Klasse der Stadtteilschule Niendorf passt die Klingel perfekt. Denn hier stehen die Jugendlichen quasi schon mit einem Bein im Berufsleben, erklärt der 16-jährige Schüler Julian Weidner.
Wir sind 2 Tage immer im Praktikum und 3 Tage in der Schule. Ich bin jetzt zum Beispiel dienstags und mittwochs im Praktikum und montags, donnerstags und freitags habe ich Schule. Und dann gibt es ja noch die Kompaktwochen, da sind wir dann eine Woche lang komplett im Betrieb.
Dieser Mix aus Beruf und Schule heißt kurz gesagt Praxisklasse. Julian ist zum Beispiel dort, weil er nicht so tolle Noten hatte. Mehr als der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 war für ihn nicht drin.
Ich hatte 5 im Zeugnis.
Eine normale 10. Klasse, in denen die Schülerinnen und Schüler auf die Oberstufe vorbereitet werden, hätte für ihn also wenig Sinn gemacht. Oder, wie es seine Mitschülerin Jasmin Tomi ausdrückt.
Da habe ich die Angst gehabt, dass ich untergehe in der Klasse von den Noten her. Und darum bin ich hierhin und hier läuft's auch.
Dabei ist Jasmin an diesem Morgen viel zu spät gekommen. Dafür gibt's normalerweise einen Rüffel von Lehrer Thomas Schrader. Diesmal hat er sich aber richtig darüber gefreut. Denn Jasmin hat gerade ihren Ausbildungsplatz klargemacht. Allerdings nicht in dem Schulladen, in dem sie gerade ihr Praktikum absolviert.
Ich habe einfach festgestellt, dass ich gar keinen Bock darauf habe. Das ist überhaupt nicht meins. Letztes Halbjahr war ich schon in der Kita und das macht mir wesentlich mehr Spaß.
Nun wird Jasmin also sozialpädagogische Assistentin. Auch die meisten ihrer 24 Mitschülerinnen und Mitschüler wissen jetzt, in der Mitte des Schuljahres schon, wo sie im Sommer landen werden. Den Praktika sei Dank, meint Lehrer Thomas Schrader.
Die Betriebe gucken natürlich nicht nur auf die Zensuren, sondern sehen den Menschen, der dahinter steckt. Die Quote, die liegt bei ca. 80% für einen gelungenen Anschluss.
Das findet auch der Hamburger Senat. Kurz vor der Wahl hat er beschlossen, dass künftig jede Stadtteilschule eine Praxisklasse einrichten kann. Bisher gab es nur ein gutes Dutzend Pilotschulen. Auch in anderen Bundesländern wie Bayern, Berlin oder Niedersachsen gibt es solche Angebote, allerdings nicht regelhaft. In Hamburg soll zudem das Konzept erweitert werden, durch die Einbeziehung speziell ausgebildeter externer Berufsbegleiter. Denn, so Thomas Schrader,
da gibt es eben auch Schüler, die da noch durchfallen, weil schulisch quasi der Drops gelutscht ist, die wir nicht optimal betreuen können, einfach aus Ressourcengründen.
In der Praxisklasse geht es also um nicht weniger als den Spagat zwischen der Vermittlung von regulären Lehrinhalten, verkürzt auf 3 Tage pro Woche, und der intensiven Vorbereitung auf das Berufsleben. Auch für die Schülerinnen und Schüler ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung.
Das ist auch stressig anfangs, aber nach einer Zeit geht das.
Und es lohnt sich offenbar. Abbruchquoten von 30% und mehr, wie in vielen Ausbildungsberufen üblich, sind für Praxisklassenschüler laut Thomas Schrader jedenfalls kein Thema.
Diese Fehlgriffe seitens der Firma, aber auch seitens der Auszubildenden, diese Fehlgriffe sind eigentlich jetzt ausgeschlossen.
Deshalb ist sich auch Julian Weidner ziemlich sicher, dass er jetzt schon den richtigen Beruf für sich gefunden hat, als Klempnerlehrling.
Das ist mein Beruf und jetzt ab den 1.8. werde ich da meine Ausbildung machen.
Und Lehrer Thomas Schrader ergänzt,
dass nicht unbedingt immer der höchstmögliche erreichbare Bildungsabschluss auch der beste und der geeignetste Bildungsabschluss ist, weil es eben für uns um Anschlüsse geht. Das ist eine Sache, wo sich Schule, finde ich, selber auch neu definieren muss, dass es vor allen Dingen um einen gelungenen Anschluss geht.
Das Coronavirus breitet sich aus. Viele Unternehmen machen Notfallpläne, zum Beispiel von zu Hause arbeiten lassen. Homeoffice ist in deutschen Unternehmen immer noch exotisch und hat auch einige Tücken. Homeoffice ist unser Thema morgen bei Campus und Karriere mit Bettina Köster. Sie können uns jetzt schon sagen, was Sie davon halten, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt gleich nach uns kommt Corso Kunst und Pop mit Inga Humpe und Tommy Eckhardt von Zweiraumwohnung. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag.